Ein Mann namens Eugene Schuler English. Er schreibt, den Hebräerbrief zu lesen bedeutet, die Atmosphäre des Himmels selbst zu atmen. Ihn zu studieren bedeutet, geistliche Speise zu sich zu nehmen. In seinen Lehren zu verharren bedeutet, von der Unreife zur Reife in der Erkenntnis der Wahrheit von Jesus Christus selbst zu gelangen. Ja, Robert hat schon zu Recht angekündigt, dass es das erste Mal ist, dass wir eine Bibelkunde zweiteilen. Und der Grund liegt darin, dass es eine besondere Herausforderung war, eine passende, eine treffende Gliederung für diesen Brief zu machen. Es ist nicht so, dass es das längste Buch in der Bibel ist oder sowas, aber die Gliederung, den Aufbau, das ist tatsächlich ziemlich kompliziert und anders als ich sonst mache, dass ich einfach größere Abschnitte so kurz zusammenfasse und mit einer Überschrift versehe, war es mir bei dem Hebräerbrief ein Anliegen, diese Gliederung, die ich herausgearbeitet habe, ein bisschen detaillierter auch darzulegen, damit wir den Gedankengang aus dem Hebräerbrief besser nachvollziehen können und ich nicht einfach nur irgendwie eine Gliederungsempfehlung gebe und hinterher man nicht genau weiß, was war damit jetzt eigentlich gemeint. Und wir hatten es so gegliedert, dass die ersten beiden Kapitel beschreiben Jesus das erhabenste menschliche Bundeshaupt. Und Kapitel 3 bis zur Hälfte von 4, Jesus, der erhabenere Führer des Bundesvolkes. Ja, in den ersten beiden Kapiteln wird er gegenübergestellt mit den Engeln und dann hier in Kapitel 3 und 4 mit Mose und Josua. In Kapitel, im zweiten Teil von Kapitel 4 bis Kapitel 7, Jesus, der erhabenere Erbe der Bundesverheißung. Hier wird Jesus verglichen mit Abraham und diese Verheißungen, die er bekommen hat, aber auch mit dem Erbe, das er bekommt, auch die Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek und wie Jesus in dieser Ordnung von Melchisedek selbst Abraham überragt. Kapitel 8 bis 10 ging es um Jesus, der erhabene Mittler eines neuen und besseren Bundes. Und hier geht es dann ganz konkret um auch die Unterscheidung zwischen dem neuen Bund und dem alten Bund anhand eines Zitates aus Jeremia 31. Kapitel 11 ging es dann um der Glaube verbindet die alttestamentlichen Heiligen mit der Verheißung. Und Kapitel 12 und 13 schaut auf Christus, um auszuharren. Das heißt, allein schon in dieser Gliederung haben wir einen klaren Hinweis, wie christozentrisch, wie zentral Christus in diesem Brief ist und wie im Grunde der ganze Aufbau des Briefes darum geht, was für eine Rolle Christus hat und dann aber auch alles hinweist, alles dahin arbeitet, zu zeigen, dass er eben der Mittler eines besseren Bundes ist. Und auf dieser Grundlage wollen wir nun auch noch diesen Fragen nachgehen, die wir im Anschluss an so eine Gliederung uns stellen zu den einzelnen Büchern. Die eine Frage ist, was lehrt uns dieses Buch über Jesus? Und genau, ich möchte nicht wieder alles Mögliche wiederholen, was wir auch in der Gliederung im Grunde schon relativ deutlich in diesem Vergleich mit den verschiedenen alttestamentlichen Personen herausgearbeitet haben. Mir geht es aber um ein paar Schwerpunkte zu setzen. Zum einen betont dieser Brief, dass Jesus sowohl Gott als auch Mensch ist. Die zwei Naturen Jesu, wenn man so will. Jesus ist der göttliche Schöpfer der Welt und gleichzeitig als Mensch der Erbe der ganzen Schöpfung. Passt ein bisschen zu dem Thema heute Morgen. Ja, wir lesen in Hebräer 1, Vers 2 Oder ich lese mal ab Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Ja, der Sohn ist natürlich hier Jesus Christus. Und dann heißt es, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Er soll alle Dinge erben. Er soll alles empfangen. Und dann heißt es aber weiter, durch den er auch die Welten gemacht hat. Also er ist gleichzeitig der Erbe aller Dinge, und das ist seine menschliche Natur. Er ist Mensch geworden, um als Bundeshaupt nun die ganze Erde zu erben und darüber Herrscher zu werden. Und gleichzeitig betont er schon im zweiten Vers, der, der alles erben soll, er ist gleichzeitig der, durch den alles gemacht wurde, der die Welten geschaffen hat. Und er ist von Gott eingesetzt. Ja, es heißt hier, zum Erben aller Dinge eingesetzt. Das heißt, Gott hat ihn in eine Stellung hineingebracht, dass er als Haupt der Menschen die verlorene Erde wiedererlangen soll. Er ist der neue Adam und dieser Segensbringer, von dem wir auch heute Morgen in der Predigt gehört haben. In Kapitel 2, Vers 5 heißt es, denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und hier geht es nicht nur darum, Jesus ist höher als die Engel, sondern in den ersten beiden Kapiteln im Hebräerbrief geht es darum, Jesus ist als Mensch selbst höher als die Engel. Obwohl doch eigentlich das ganze Menschengeschlecht durch Sünde unter dem Fluch war und unter die Engel gesetzt war, auch dadurch, dass sie sterblich waren und als Zeichen der Sünde an sich tragen, aber Gott hat den Menschen eingesetzt, dass er über die Schöpfung herrschen soll, und in Christus erfüllt sich das. Und in diesem Auseinandersetzung auch mit den Judenchristen, auch immer wieder gehört haben, ja, aber das Gesetz, das wurde von Engeln gegeben und so weiter, wird hier betont, nee, der ganze Erdkreis, der wurde nicht den Engeln unterworfen, der wurde den Menschen unterworfen, und Jesus ist dieser eine Mensch, der alles erben soll. Und lesen wir auch in 2 Vers 10, denn es entsprach ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Hier sehen wir das wieder, diese Verbindung zwischen Gottheit und Menschheit. Alles ist durch ihn und wegen ihm überhaupt geschaffen worden. Und dieser Urheber aller Dinge, er soll durch Leiden vollkommen gemacht werden. Das heißt, er braucht eine menschliche Natur, damit er leiden kann. 2 Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Gott musste Mensch werden, er musste Fleisch und Blut annehmen, damit er in der Position der Menschen den Fluch und den Teufel besiegt. Also Jesus ist der göttliche Schöpfer der Welt und gleichzeitig der menschliche Erbe der Welt. Und wir lernen, Jesus, der menschliche Erbe, ist Empfänger der Verheißung, und er ist gleichzeitig Gott, der die Welt und sein Bundesvolk selbst geschaffen hat und ewig lebt. Bisschen kompliziert. Mir geht es darum, Jesus ist der eine Nachkomme, der die Verheißung erbt. Nicht nur der die Welt erbt, sondern auch die Verheißung, in denen es im 1. Mose wie wir auch gehört haben, mit Abraham und Isaak und Jakob. Er ist der diese Verheißung empfängt. Und er schafft sein Bundesvolk selbst. Das lesen wir im 3. Kapitel. Hier heißt es daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus, der treu ist, dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Also Jesus wird hier Mose gegenübergestellt. Und er sagt, Gott hat ihn in eine Stellung gebracht und er war treu, genauso wie Mose auch treu war. Ihr wisst, Mose war einer der größten Helden für die Juden damals und nach wie vor. Und jetzt heißt es, denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Okay, also der Architekt oder der Erbauer eines Hauses, der bekommt mehr Ehre als das Gebäude selbst, als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte, Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Und das ist ein bisschen nicht ganz einfach zu verstehen, aber worum es dem Hebräerbrief hier geht, ist, Jesus, er hat nicht nur die Verheißung empfangen, sondern mehr noch als Mose, er hat das Volk geschaffen. Er hat das Haus selber gebaut. Er war nicht selber Teil des Hauses, wenn man so will, so wie Mose. Er gehörte zu dem Volk, das mitbefreit wurde dann, ja, und er war sozusagen Teil dieses Gottesvolkes, aber Gott ist es, der das Volk geschaffen hat. Und bei Jesus ist es so, dass er nicht nur ein Diener im Hause war, er war der Sohn und er hat eine größere Herrlichkeit, weil er selber sogar Schöpfer des Hauses ist, des neuen Bundesvolkes. Und durch ihn können wir Gott nahen. Dann lernen wir auch von Jesus, von diesen zwei Naturen. Also hier ist sozusagen Mose als Diener, als menschlicher Diener wird gegenübergestellt mit Jesus, der sowohl Gott als auch Mensch ist, ja, dass die göttlichen Eigenschaften, dass er das Volk selbst schafft und gleichzeitig als Mensch treu war in all dem, wozu Gott ihn eingesetzt hat. Und der Mensch, er ist höher als die Engel durch Gott, der Mensch wird und sein Volk in die himmlische Herrlichkeit führt, denen die Engel dienen sollen. Gerade im ersten Kapitel finden wir eine ganze Reihe auch von Schriftzitaten. Und sie bezeugen nicht nur, dass Jesus höher ist als die Engel, sondern dass er Gott ist. 1 Vers 10. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Das wird von dem Sohn gesagt hier in dem Zusammenhang. 1 Vers 3. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. 1 Vers 6. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Das heißt, wir haben hier drei Beschreibungen von Jesus, dem Sohn, die allein Gott zustehen. Er ist Schöpfer aller Dinge. Er ist der Erhalter aller Dinge, der alles trägt durch sein Wort, und er ist der, dem die Anbetung gebührt. Selbst alle Engel sollen ihn anbeten. Also er ist eindeutig Gott. Und dann heißt es aber in Kapitel 2, Vers 5, gerade schon mal angeschnitten, denn nicht Engel hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden, es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, das ist dann Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, du hast alles unter seine Füße gelegt. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihn noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Wir sehen hier also dieses Psalmzitat aus Psalm 8, eine Erinnerung, Gott hat eigentlich den Menschen vorgesehen, über die ganze Schöpfung zu sehen, und das erfüllt sich aber durch Christus, der Mensch geworden ist, Gott, der Mensch geworden ist und die erniedrigte Menschheit wieder zu Herrlichkeit und Ehre führt. Also, dass Jesus Mensch und Gott ist, wird hier im Hebräerbrief sehr klar betont. Und für so einige Argumentationen ist das ganz notwendig, dass er eben beides ist, dass er Gott ist und Mensch. Aber noch zentraler, wenn man so will, ist die Lehre, dass Jesus der Bundesmittler ist. Und das finden wir in den drei Ämtern. Er ist Prophet, König und Priester. Und vor allem dieses Priesteramt wird betont. Nur ganz kurz, in Hebräer 1, Vers 1 und 2 heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Hier ist das prophetische Amt. Ja? In Jesus gibt es eine Offenbarung Gottes, wo wir gelehrt werden, als eine vollständige und endgültige Offenbarung der Rettung und des Heils. Das ist sozusagen hier ein Teil seines prophetischen Amtes. Er ist aber auch König. In Psalm 110, es wird öfters erwähnt hier im Hebräerbrief, und da heißt es, Spruch des Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Und geht sogar, wenn man in dem Psalm selbst mal schaut, wird hier genau dieses Königamt beschrieben. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Und so wird hier beschrieben auch, ja, noch sehen wir ihm nicht, den Menschen nicht alle Dinge untertan, aber wir sehen Christus. Er hat die Herrschaft angetreten, er ist der König und damit auch dieser Bundesmittler. Aber das, was absoluter Schwerpunkt ist im Hebräerbrief, ist, dass Jesus der ewige und endgültige hohe Priester ist. Gerade hier in Psalm 110 wird das zusammengesetzt. Ja, auf der einen Seite heißt es, redet er hier einen König an, der sich auf den Thron setzen soll und alle sollen ihm untertan werden. Und dann heißt es aber in Vers 4, geschworen hat der Herr und es wird ihm nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Und das ist genau der Teil, auf den Hebräerbrief dann immer wieder eingeht, auch an verschiedenen Stellen, dass dieser König, der angesprochen wird, Jesus Christus, eben gleichzeitig auch der Priester ist, und zwar in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Dass Jesus Hohepriester ist, wird in jedem einzelnen Kapitel im Hebräerbrief erwähnt, mit Ausnahme von Hebräer 11, wo es dann um die verschiedenen Glaubenszeugen geht. Jedes einzelne Kapitel. Es zieht sich durch das gesamte Buch, durch jeden Abschnitt. Wenn ihr mitschreiben wollt, Kapitel 1, Vers 3, Kapitel 2, Vers 17 und 18, Kapitel 3, Vers 1, Kapitel 4, Vers 14 und 15, Kapitel 5, Vers 5, Kapitel 6, Vers 19 und 20, Kapitel 7, Vers 23 bis 25, Kapitel 8, Vers 1, Kapitel 9, Vers 11, Kapitel 10, Vers 11 und 12, Kapitel 12, Vers 24, Kapitel 13, Vers 11 und 12. In jedem einzelnen Kapitel wird bestätigt, selbst schon ganz zu Anfang, In 1, Vers 3 heißt es, er, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Er hat, das ist dieses priesterliche Amt, er hat die Reinigung bewirkt von den Sünden. Und dann hat er sich als König auch gesetzt zur Rechten Gottes. Aber in den meisten Fällen wird sogar ganz konkret darauf hingewiesen, dass er hohe Priester ist. Wir finden hier zum Beispiel in Kapitel 8, Vers 1, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Wir haben einen Hohepriester, der herrscht. Wir haben einen königlichen Hohepriester. Und das ist der absolute Schwerpunkt in der Christologie, im Hebräerbrief. Und wir sehen hier, Jesus ist Priester und Opfer zugleich. In Kapitel 9, Vers 11 heißt es, Christus aber ist gekommen als hohe Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Also kennt diese alttestamentliche Zeremonie, ein Hohepriester, er hat ein Tier genommen, hat es geopfert auf dem Opferaltar und dann hat er etwas vorher von dem Blut genommen in eine Schüssel und mit dieser Schüssel des Blutes, dieses Opfers, was er geopfert hat, ist er dann in das Heiligtum hineingegangen und hat es gesprenkelt auf den Räucheraltar oder einmal im Jahr ist er sogar in das Allerheiligste hineingegangen, um es zur Bundeslade an diese Hörner, an die Bundeslade, auf die Deckplatte zu schmieren und zu sprengen. Und hier lesen wir nun, Jesus ist der hohe Priester und er ist gleichzeitig das Opfer. Er geht mit seinem eigenen Blut in das himmlische Zeltheiligtum hinein. Das heißt, er ist mehr als ein hoher Priester. Er erfüllt all das, was für die Sühnung von Sünde notwendig ist. Nicht nur die äußere Form, sondern den ganzen Inhalt. Und auch was die Effizienz angeht, was die Wirkung angeht. Er führt sein Volk endgültig in das Allerheiligste, in die Ruhe Gottes. Ja, in Hebräer 3, da wird ja beschrieben, dass es steht noch eine Ruhe aus, weil Mose und Josua, sie haben das Volk letztendlich nicht in die Ruhe geführt. Ja, sie kamen nach Kanaan. Aber das, was eigentlich auch Kern der Verheißung war, ist, in die Ruhe Gottes hineinzugehen. So wie Gott selbst am siebten Tag ruhte, in diese Ruhe Gottes zu ruhen von den eigenen Werken. Und das macht Jesus. Er ist der hohe Priester, der tatsächlich uns in diese Ruhe hineinführen kann, dass all unsere Schuld, all unsere Sünde uns nicht mehr belasten kann, sondern wir völlig auf die Gnade des Herrn vertrauen und ruhen können in ihm. Und so sehen wir, dass Jesus der Vollender durch den neuen und ewigen Bund ist. Er setzt den Bund ein, finden diese Beschreibung in Hebräer 8, dass Jesus eine, kurz mal, nicht, dass ich was. In Hebräer 9 meine ich, 9 Vers 18 heißt es, daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Und in dem Zuge wird beschrieben, dass durch das Blut Jesu der neue Bund eingeweiht wurde. Er setzt sozusagen diesen neuen Bund durch sein eigenes Blut ein. Der neue Bund, er hat seine Entstehung, seine Grundlage in dem Opfer von Jesus. Und gleichzeitig wurde er Mensch, Gott wurde Mensch in Jesus, damit er nicht nur den neuen Bund einsetzt, sondern auch der Mittler wird als Bundeshaupt der Menschen. So wie im alten Bund gab es dann immer ein menschliches Bundeshaupt. Ja, dann hat Gott zum Beispiel einen Bund mit Noah gemacht oder einen Bund mit Abraham und einen Bund mit Mose als Haupt, als Stellvertreter sozusagen für das Volk. Und Jesus ist nicht nur das Opfer, das überhaupt diesen Bund eingesetzt hat, er ist auch das Bundeshaupt, dass er für die Menschen vor Gott tritt und diesen Bund als Stellvertreter der Menschen einsetzt. Und dann ist er gleichzeitig eben auch das Opfer, um echte Vergebung zu bewirken. Sozusagen das, was an Strafe des Bundes notwendig war zur Vergebung unserer Sünden, er ist es, der all das erfüllt. Und der Hebräerbrief bezeugt, und er ist Priester, um sich ewig für uns zu verwenden, beständig für uns zu verwenden. Also er ist der, der den Bund eingesetzt hat, er ist der, der das Bundeshaupt ist, er ist das Opfer, das die Sünden unserer vergeben hat, und er ist der Priester, der diesen Bund beständig aufrechterhält. Also alles am neuen Bund hängt allein an Christus. Er ist der Vollender des neuen und ewigen Bundes. Und dann wollen wir noch schauen, was lehrt uns dieser Brief in besonderer Weise über die Rettung? Und hier gibt es vielleicht einen Schwerpunkt, der diesen Brief für viele Christen nicht besonders beliebt macht. Dieser Brief, er wird manchmal so ein bisschen an den Rand gedrängt, bei manchen Zählungen sogar ganz wortwörtlich ein bisschen weiter nach hinten geschoben in der Gliederung des Neuen Testaments. Es geht darum, dieser Brief, er klingt manchmal sehr, sehr hart und sehr fordernd. Und tatsächlich, eine der Lehren über die Rettung, die in diesem Brief wie kaum einem anderen deutlich gemacht wird, ist die Notwendigkeit, standhaft zu bleiben. Kapitel 2, Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Kapitel 3, Vers 6. Christus aber, der als Sohn über sein Haus, sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Kapitel 3, Vers 12 bis 14. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlagen bis zum Ende standhaft festhalten. Und es geht durch den ganzen Brief. Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. In diesem Brief gibt es lauter Warnungen vor Achtlosigkeit, vor geistlicher Trägheit, vor Verhärtung, vor mutwilliger Sünde. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsproß und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Wir haben sogar solche deutlichen Warnungen. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Ich hatte am Seminar einen Dozenten, der sagte, wenn der Hebräerbrief stimmt, bin ich verloren. Hm. Nun, ich glaube, er hat den Hebräerbrief, er hat ihn nicht so gewertet, als dass er stimmt. Und ich glaube aber auch, dass er das, was er bewertet hat, nicht richtig verstanden hat. Und zu dem Letzten will ich mir kein Urteil machen. Aber es ist eine deutliche Warnung in diesen Versen, im Hebräerbrief, durch den ganzen Brief hindurch, eine sehr, sehr deutliche Warnung. Wer gläubig ist, muss in dieser Rettung standhaft bleiben. Und nur das verunsichert einige und denken, ja, wie ist das denn, wie geht das zusammen mit unserem Verständnis von Rettung aus Gnade durch Glauben allein? Wieso wird hier so sehr betont, dass wir auch festhalten müssen, dass wir ausharren müssen, dass wir nicht zurückweichen dürfen und dergleichen? Aber dieser Brief, er sagt nicht, ja, also es liegt letztendlich an unserer Kraft. Es liegt daran, dass wir treu bleiben, dass wir in großer Disziplin einfach unsere Rettung bewirken. Und es gibt hier sehr, sehr ernsthafte Warnungen, dass es eine falsche Art und Weise gibt, sich der Gemeinde zugehörig zu fühlen. Wenn wir bedenken, dieser Brief, er spricht Judenchristen an, die irgendwie glaubten, Jesus ist der Messias, aber dann hatten sie doch auch Schwierigkeiten durch die jüdischen Familienangehörigen oder Bekannten, und sie wurden so ein bisschen gelockt und wieder fortgerissen, weil plötzlich war es schwer, als Christ zu sein, und man nach der anfänglichen Euphorie vielleicht von diesem Neuen und oh, wenn ist Jesus der Messias und so weiter und so fort, und irgendwann merkten sie, ach, am Anfang konnten wir das noch tragen, aber mittlerweile wird's schwer. Wir erfahren Schande und Schmähung und Ausgrenzung und Leid. Und in diese Situation hinein schreibt der Hebräerbrief und sagt nun, der wahre Glaube an Christus ist notwendigerweise standhaft. Man kann nicht einfach mal so hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, heute fühle ich mich ein bisschen mehr als Christ und morgen wieder kehre ich wieder zurück zu den jüdischen Ritualen. Der ganze Brief, er geht darauf hin, macht jetzt eine feste Sache mit dem Glauben. Denkt nicht, ihr könnt einfach so hin und her tanzen oder das Beste aus beiden Welten für euch herausziehen. Aber der Aufruf, wie können wir denn standhaft bleiben? Wie können wir denn dieser Warnung richtig begegnen, dass wir ausharren sollen? Nun, es ist nicht, dass ich morgens aufwache und sage, oh, jetzt muss ich alles daran geben, dass ich bloß nicht irgendwie zweifelnde Gedanken bekomme oder dass ich bloß nicht irgendwie etwas Falsches lese oder dass ich irgendwie mein Herz immer auf das Richtige mit dem Richtigen fülle. Der Hebräerbrief zeigt uns, nee, schaut auf Christus. Und das, was zum Ausharren und zum Standhaftigkeit beiträgt, ist, sucht euch keine anderen Rettungen. Sucht euch keine falschen Retter. Vertraut nicht auf die falschen Dinge, von denen ihr meint, sie könnten euch Vergebung eurer Sünden und ewiges Leben und Wohlgefallen bei Gott ernten lassen, empfangen lassen. Diese Standhaftigkeit meint, ihr müsst bei Christus bleiben, als einzigen Retter, als einzige Hoffnung, als die einzige Grundlage für euer Heil. Wenn ihr nicht dabei bleibt, dann ist alles umsonst. Er ist der, auf den alles hingewiesen hat. Das heißt, diese Warnungen, sie sagen nicht, ja, du musst einfach doch in deiner Kraft alles tun, um möglichst heilig zu bleiben. Und wenn du es mal einen Tag nicht schaffst, dann kann es sein, dass du auf ewig verloren bist. Nein. In Hebräer 3, Vers 17 gibt es einen interessanten Vers, 17 bis 19. Da schreibt der Autor, welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Das heißt, der Ungehorsam war nur eine Folge des Unglaubens. Sie glaubten nicht an die Weise, wie Gott verfügt hat, sie zu retten. Als sie dann plötzlich gedacht haben, da sind Riesen und wir können das überhaupt nicht einnehmen und so weiter, sie glaubten Gott nicht. Und sie wollten andere Mittel finden, oder lieber wieder zurückkehren nach Ägypten in die Sklaverei. Aber Kapitel 4, Vers 2, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Es geht nicht darum, dass wir durch eigene Werke und Verdienst unseren Stand halten können. Es geht darum, besteht echter Glaube. Der Glaube zeigt sich darin, dass ich Christus vertraue und keine anderen Hilfsretter, keine anderen Grundlagen mir suche, auf denen ich mein Heil baue. Kapitel 3, Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Dieser Brief, er zeigt uns all diese Ämter Jesu auf, damit wir genau nicht in diese falsche Überlegungen kommen, ich brauche noch etwas anderes, worauf ich meine Hoffnung, mein Heil, meinen Segen aufbaue. Nein, wie bleiben wir standhaft? Betrachtet, was Jesus getan hat. Dass er alles getan hat, dass er völlig genügt. Sein Opfer, sein Dienst als hoher Priester, er ist alles, er bestätigt den neuen Bund, er erhält den neuen Bund, er verwendet sich als Priester für uns in Ewigkeit. Wir brauchen niemand anderes. Vor allem geht nicht zurück zu den alttestamentlichen Schatten und Vorbildern, die keine Wirkung in sich selbst hatten, als nur eben auf Jesus hinzuweisen. Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Nicht halte irgendwie deine Treue fest. Nein, halte das Bekenntnis fest, dass Jesus der ist, der alles vollbracht hat. Kapitel 6, Vers 11. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch den Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Es geht hier um die Gewissheit der Hoffnung. Bin ich mir wirklich sicher, dass Jesus genügt? Und durch diesen Glauben bekommen wir die Verheißung im Ausharren. Kapitel 12, überhaupt Kapitel 12 und 13 ist im Grunde dieser große Abschluss, um zu zeigen, schaut auf Jesus. Das sind diese praktischen Anwendungen. Ja, lasst uns die so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf unsere eigene Gerechtigkeit, auf unseren Gehorsam, auf all unsere Disziplin. Nein, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Nun merkt ihr, was für einen Unterschied das macht, diese Warnungen richtig zu verstehen. Nun, wir glauben und bekennen mit absoluter Zuversicht den Christus gerettet hat, der eine neue Schöpfung ist, der zu seinem Bundesvolk gehört, der ein neues Leben hat. Im Hebräerbrief wird beschrieben, ja, der Vergebung erfahren hat, dem Gott sein Gesetz aufs Herz geschrieben hat, dem das Gewissen gereinigt wurde und so weiter. Er wird nicht abfallen. Aber warum? einfach nur aus einer inneren Logik, da ist irgendwas in uns drin, was nicht wieder zurück kann. Nein, wegen der Treue Gottes. Gott, jeder von uns könnte abfallen, wenn Gott sich nur von uns abwenden würde. Nein, jeder von uns würde abfallen vom Glauben, wenn Gott uns nicht erhalten würde. Aber jeder Gläubige bleibt, weil Gott ihn beharren lässt. Aber er gebraucht auch Mittel. Und ein Mittel, das er gebraucht, sind Warnungen. Und jeder, der wirklich gläubig ist, er hört diese Warnungen und sagt, oh ja, ich muss auf Christus schauen. Und jeder, der nicht wiedergeboren ist, der hört diese Warnungen und es wird ihm nur noch zu einer größeren Verhärtung, zu einem größeren Spott dienen, zu einer größeren Abscheu und dergleichen. Und dann lernen wir über die Rettung, dass die Rettung in Christus besser ist als alle alttestamentlichen Bilder und Schatten. Und auch das ist so wichtig. Bis heute hinein, wo es auch manche christliche Richtungen gibt, die sich eigentlich fast mehr sehnen, wieder eine Art ein jüdisches Szenario zu haben, wie so im Alten Testament, und nicht sehen, wie viel höher, wie viel besser das ist, was in Christus im neuen Bund erschienen ist. Im Hebräerbrief heißt es, es ist eine bessere Hoffnung. Eine bessere Hoffnung als die zumindest dem Wortlaut nach erstmal im alten Bund vorhanden ist, eine göttliche Ruhe. Nicht nur das Land Kanaan, nein, eine göttliche Ruhe. Und ein besseres Haus und eine bessere Stadt, ein unerschütterliches Reich, ein himmlisches Zion. Und nicht nur eine bessere Hoffnung, was nach diesem Leben geschieht, sondern auch ein besserer Bund mit besseren Verheißungen. Das heißt in Hebräer 7, Vers 22, so ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Also er ist der Garant, derjenige, der einen Bund sichert, der Bürger, und zwar eines besseren Bundes. Das bedeutet, dieser Bund ergibt Segen echter und bleibender Gemeinschaft. In Kapitel 7, Vers 6 heißt es, jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mitglied eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Hebräer 9, Vers 15, und darum ist er Mitglied eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Also das, worauf der erste Bund nur hinwies, aber noch nicht mit den Sünden wirklich fertig werden konnte, sie noch nicht die Sünden nicht vergeben konnte, es findet in diesem neuen Bund statt. In diesem Bund, den Christus aufgerichtet hat. Und wir finden dieses herrliche Bild der Wohnung Gottes. Kapitel 8, Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Dann heißt es in Vers 5, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten, denn sieh zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Der Hebräerbrief macht deutlich, im alten Bund, da gab es eine Stiftshütte, die ein Zelt, das aufgebaut wurde, später wurde ein Tempel gebaut, aber der neue Bund, der Tempel des neuen Bundes ist der himmlische Tempel, der nicht von Menschen gebaut wurde. All das, die Stiftshütte und der Tempel, es war wie ein es wurde nach einem Muster gebaut, das Mose gezeigt wurde. Und das, die echte Realität, da wo Gott wohnt, ist das himmlische Heiligtum. Und zu dem neuen Bund gehört dieser Dienst an dem himmlischen Heiligtum. Und wir sind echte Kinder Gottes und Brüder Christi. In Kapitel 8, Vers 11 Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Dieser neue Bund, er ist nicht nur eine formale Sache und Gläubige wie Ungläubige können irgendwie Teilhaber des Bundes sein, wie es im alten Bund der Fall war, sondern in diesem neuen Bund, er wird bestehen aus einem Volk, von dem von allen gesagt werden kann, sie kennen Gott. Sie kennen Gott. Sie sind Kinder Gottes. Jesus schämt sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Sie müssen nicht mehr belehrt werden und sagen, hier, du weißt noch gar nicht, wer Gott ist. Du hast noch gar keine Beziehung zu Gott. Lass mich dich lehren. Oh nein, sie werden ihn alle kennen. Und auch ein besseres Schlachtopfer. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Ein Opfer, das genügt für alle Zeit. Was für eine herrliche Botschaft. Im alten Bund gab es so viele Opfer und diese Wiederholung zeigte, sie hatten keine Wirkung, keine Kraft in sich selbst. Im neuen Bund haben wir ein viel besseres Schlachtopfer. Ein Opfer, das genügt. Ein für allemal. Und dann zuletzt noch, es ist ein ewiger Bund. Mit ewigen Segnungen. Ewiges Heil, Hebräer 5, Vers 9. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Was für eine herrliche Beschreibung. Ewig. Eine ewige Erlösung, Hebräer 9, Vers 12. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Nicht nur eine kurzzeitige Erlösung, nicht nur eine kurze Befreiung, sondern die zu ihm gehören, sie sind erlöst in Ewigkeit. Und ein ewiges Erbe empfangen die Gläubigen. Hebräer 9, Vers 15. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Jesus sorgt dafür, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Erbe bekommen. Weil es ein ewiger Bund ist. Hebräer 13, Vers 20, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Und er vollendet uns dann in allem Guten. Nun, noch ein paar Besonderheiten, warum dieser Hebräerbrief so wichtig ist für uns als Christen. Dieser Brief lehrt uns sehr, sehr viel über eine richtige Auslegung des Alten Testaments. Hier sind so viele alttestamentliche Zitate. Und kaum jemand von uns hätte die Freiheit zu sagen, ach ja, dieser Vers aus Psalm 110 oder Psalm 97 und dergleichen, das meint das. Der Hebräerbrief zeigt uns, wie christologisch unsere Auslegung sein sollte. Wie sehr alles in der Schrift auf Christus hinweist. Nun, nicht in einer Oberflächlichkeit oder, nein, er argumentiert, er ringt mit diesen Versen, er zeigt auf, er erklärt, warum das nur in Christus zur Erfüllung kommt. Diese ewige Ruhe, warum David zu seiner Zeit immer noch von einem Heute sprechen kann, wo wir unsere Herzen nicht verhärten sollen. Nein, das ganze Alte Testament, es zeigt auf Christus. Und deswegen lehrt es uns so wichtig, wie wir die Schrift auslegen müssen. Und finden auch heute in unseren Tagen so oft die Tendenz, dass man irgendwie versucht, das Neue Testament so ein bisschen zu vernachlässigen und eigentlich das Alte Testament so als Grundlage zu setzen. Und der Hebräerbrief, er zeigt uns wie kaum ein anderer deutlich auf, nein, dass wir das Alte Testament im Licht des neuen Bundes verstehen sollten und nicht umgekehrt, nicht den neuen Bund im Lichte des alten Bundes. Und das ist auch das zweite dieser Brief lehrt uns so viel über richtige Bundestheologie. Und es ist so ein Gewinn zu verstehen, was dieser neue Bund heißt. Allein durch diese kurzen Erklärungen zu Jeremia 31, zu diesem neuen Bund. Und es wird alles mit Christus verknüpft. Und wir sehen, im Hebräerbrief wird sehr, sehr deutlich, nein, der neue Bund ist nicht einfach nur ein kleines Update auf den alten Bund. Ja, so wie es nach Abraham dann irgendwie mit Isaak und Jakob weiterging und so. Und man merkt, oh, es kam vielleicht noch so ein bisschen was dazu, ein paar mehr Details wurden geoffenbart. Dieser neue Bund ist nicht einfach nur, ach ja, hier gibt es noch so ein bisschen mehr Klarheit. Nein, er ist viel besser. Und er ersetzt den alten Bund. Und wir dürfen es nicht zu sehr als etwas Gleichwertiges sehen. Der Hebräerbrief macht so deutlich, oh, der neue Bund, er ist so viel größer als der alte Bund. Und das ist gerade uns als reformierte Baptisten sehr, sehr wichtig, auch in unserer Bundestheologie, dass wir nicht einfach sagen, okay, alter Bund und neuer Bund sind inhaltlich eigentlich das Gleiche, es hat nur ein bisschen verschiedene äußere Formen. Nein, es ist nicht das Gleiche, sondern der neue Bund ist viel besser und wesenhaft anders. Und wir lernen hier etwas über das Bundesvolk Gottes. Die Verbindung zwischen Israel und der Gemeinde. Was für Gemeinsamkeiten sie haben, nämlich den Glauben. Hebräer 11 zeigt, ja, es ist ein Bundesvolk. Alle, die glauben, auch im alten Bund, sie gehören zu dem Bundesvolk, zu der Gemeinde der Vollendeten. Und gleichzeitig gibt es klare Unterschiede. Die im alten, die alttestamentlichen Heiligen, sie wurden gerettet zur Zeit des alten Bundes, aber nicht durch den alten Bund, sondern weil sie geglaubt haben an die Verheißung des neuen Bundes. Und so sind hier auch wichtige Unterschiede. Soweit zu dem Hebräerbrief. Ich weiß, es gibt noch ein paar Fragen. Jetzt ist die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, falls noch welche offen sind. Timothy.
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du gesagt, es ist nicht unseretwegen oder wegen unserer Schwachheit, sondern wegen der Treue Gottes, dass wir nicht abfallen.
Ja.
Aber im Kapitel 6, Vers 4 und folgendes, ich kürze ab.
Also, ja.
Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. So, diejenigen sind abgefallen, so waren sie nicht stark genug und Gott nicht treu genug oder wie?
Ja, also lass uns einmal kurz Hebräer 6 anschauen. Das ist genau dieser Standardtext auch, der hinzugezogen wird, der dem Anschein nach zeigt, dass es echte Gläubige gibt, die dann doch abfallen und okay. Ich lese mal Kapitel 6, Vers 4 bis 12. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, dass sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dorn und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heil Dienlichen überzeugt. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweist, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch den Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Okay. Ich versuche es möglichst kurz zu halten, aber zunächst einmal müssen wir schauen, wer wird hier beschrieben? Diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind. Was heißt es, erleuchtet worden zu sein? Nun, wir sind schnell dabei zu sagen, ja, das sind Christen. Nun, es gibt dieses Wort, erleuchtet, kommt in der Form noch einmal vor, und zwar in Johannes 1, Vers 9. In Johannes 1, Vers 9 heißt es, ich lese mal ab Vers 8, er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Jesus ist in die Welt gekommen und es wird hier beschrieben, er erleuchtet jeden Menschen. Niemand versteht diesen Text darin, dass durch Jesu Kommen jeder einzelne Mensch zum Glauben gekommen ist. Aber er erleuchtet meint, hier eine Kenntnis von etwas zu bekommen, etwas gelehrt zu bekommen. Eine Wahrheit wird beleuchtet. Es gibt einen Unterschied zwischen einer inwendigen Erleuchtung und einer äußeren Beleuchtung. Ja? Es gibt eine Erleuchtung des Verstandes durch den Heiligen Geist, das ist ein Teil von rettenden Glauben, aber hier geht es eher darum, hier gab es Juden, die sind zu den Gemeinden, zu den Gottesdiensten gegangen und sie haben das gehört, sie wurden belehrt in dem Evangelium. Sie hatten quasi genug Licht, um zu verstehen, was das Evangelium aussagt, wie dieser wie Jesus der Mittler eines besseren und neuen Bundes ist. Ja? Und dann heißt es, die himmlische Gabe geschmeckt haben. Nun, es ist die himmlische Gabe, das kann entweder Jesus selbst meinen, er ist zu der Frau im Brunnen sagt er, wenn du wüsstest, die Gabe, die Gott gibt, ja, kann aber auch der Heilige Geist meinen, als die Gabe, die Christus gibt. Aber interessant ist, etwas schmecken bedeutet nicht etwas aufnehmen. Bei der Kreuzigungsszene heißt es, dass Jesus sagte, ihm dürstet und man gab ihm Wein vermischt mit Essig und er schmeckte, aber verweigerte es, wollte es nicht trinken. Das heißt hier, die Juden, die zu dieser Gemeinde kamen, sie schmeckten etwas von dieser Hoffnung, die Christen haben. Von dieser Gabe, von der sie reden, was Gott ihnen gibt durch Christus. Und es war nicht so, dass es ihnen völlig fremd war, dass sie überhaupt nicht verstanden, dass sie noch nie was von Christus gehört haben. Sie schmeckten etwas von der Gabe. Und dann, sie wurden des Heiligen Geistes teilhaftig. Und teilhaftig gibt hier auch verschiedene Worte, aber es bedeutet, sie hatten Anteil an etwas, an einer Wirkung des Heiligen Geistes. Und wisst ihr was? Das hatte Judas auch. Auch Judas hatte Anteil an den Wirkungen des Heiligen Geistes. Er sah die Wunder und die Machttaten. Ja, wahrscheinlich hatte er sogar selber die Fähigkeit, zu einer gewissen Zeit Dämonen auszutreiben. Und das gute Wort Gottes, ja, sie haben Predigten gehört und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. Da merkt man etwas in der Gemeinde, was zu dieser herrlichen neuen Zeitalter gehört. Das Reich Gottes, das hineindringt inwendig in diese Zeit und in der Gemeinde wird das erlebt. Und diese Menschen, sie haben das alles gesehen, sie haben das beobachtet, sie waren nah dran. So dass sie sogar schmecken konnten und haben dann gesagt, ach nee, ist nicht meins. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wir heute Morgen gelesen haben in der Schriftlesung in Matthäus 12. Die, die Menschen sehen Jesus, er heilt Besessene, er treibt Dämonen aus und sagen, vielleicht durch den Obersten der Dämonen. Sie lästern den Heiligen Geist, sie sehen alles, sie erkennen alles. Es fehlt ihnen nicht an Verständnis eigentlich, aber sie sagen, nee, das will ich nicht. Ich will lieber ihn als einen der schlimmsten Teufel sehen, als dass ich meine Hoffnung auf ihn setze. Nun, dass das die richtige Auslegung ist und nicht, hier geht es wirklich um Christen, ist auf der einen Seite, all diese Bezeichnungen kommen ansonsten in dem Brief nicht vor als Beschreibung für Christen, sondern die Christen werden beschrieben als solche, deren die gereinigt wurden, denen die Sünden vergeben wurden, die eine lebendige Hoffnung haben und dergleichen. Ja? Aber was vielleicht noch ausschlaggebender ist, es findet ein Bild, das wird zu häufig übersehen. Direkt im Anschluss gibt es einen Vergleich, ein Bild. Nun, was soll dieses Bild machen? Es soll genau das, was vorher beschrieben wurde, soll es nochmal verständlicher erklären. Nun, es heißt, denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, wird diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, für die bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Mit dem Regen sind sozusagen all diese äußeren Mittel zu verstehen. Die Predigt des Wortes, das Bezeugen von Kraftwirkungen Gottes und so weiter. Und jetzt gibt es ein Land, das empfängt all diesen Regen und es bringt nützliches Kraut hervor. Und dann gibt es ein anderes Land, das empfängt den gleichen Regen, aber es bringt nur Dornen und Disteln hervor. Und hier wird nicht genannt, das brachte eigentlich mal nützliches Kraut, aber dann ist es irgendwie verdorben und dann brachte es doch schlechte Frucht. Nee, es ist ein Land, das den gleichen Regen empfängt, aber anstatt nützliches Kraut oder gute Pflanzen nur Dornen und Disteln hervorbringt. Das heißt, hier wird eine andere Bodenqualität beschrieben. Und es zeigt sich in dem Umgang mit den äußeren Gnadenmitteln, was für eine Bodenbeschaffenheit dort ist. Und dann Luther sagt, ja, Regen und Sonne sind das Evangelium auf das ganze Land, aber die Auserwählten bringen Frucht. Und wir finden das auch im Alten Bund. Ja, trotz all dieser äußeren Zeichen beklagt Mose, ihr habt ein unbeschnittenes Herz. Und deswegen kommt kein Glaube. Und dann heißt es aber, Vers 9, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heil Dienlichen überzeugt. Das heißt, wir sind überzeugt vom Besseren, das heißt, dass ihr das Bett die bessere Frucht bringt, und zwar das, was zum Heil dient. Ja, dass ihr all das erfahrt, was wirklich dem Glauben entspricht. Aber diese Warnung wird ausgesprochen, wenn jetzt Leute dort waren von den Juden, sie kamen ab und zu in die christlichen Versammlungen und sagten, ja, schön hier, wir hören uns das gerne mal an und so weiter und so fort, aber nee, dann wird es irgendwann ein bisschen schwierig und dann sagen sie, ach nee, ganz so wichtig ist mir das doch nicht. Und die können nicht einfach wieder in die Gemeinde aufgenommen werden oder als Teil der Gemeinde gesehen werden, wenn damit würden sie Christus spotten. Ja? Das ist dann das, was in Hebräer 10 dann deutlich wird. Es gibt kein anderes Opfer. Ja? Es gibt keinen anderen Heilsweg. Und wer all das verstanden hat und sagt, nee, ach, dieser Jesus, das ist mir nicht genug. Also diese Form der Rettung, ich warte mal, bis Gott was anderes bringt. Ja? Nein, es ist keine andere Rettung möglich. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass Mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Es gibt kein anderes Opfer. Und wer Christus, wer versteht, worum es im Evangelium geht, wer all das geschmeckt hat, bezeugt hat, erfahren hat und trotzdem sagt, nee, diesen Retter möchte ich nicht. Für den gibt es kein anderes Heil. Es gibt keinen anderen Segen. Und darum geht es in diesem Abschnitt. Gibt es sonst noch eine Frage? Ja, Robert.
Ich würde vielleicht etwas noch klarer herausstellen. Hat das es angesprochen? Aber es ist so, dass Jesus zum einen hoher Priester ist, zum anderen auch das Sühnopfer, wie es am Versöhnungstag im Grunde geopfert wurde, aber auch das Bundesopfer, das eigentlich nochmal ein ganz anderes Opfer ist.
Ja, genau.
Auch diese Art des Opfers, wie wir es dann in 1. Mose 15 sehr schön beschrieben finden, bei Abrahams Bundesschluss, wo die Tierhälften liegen und er durchgeht,
ja,
was nicht unbedingt für Sühnung da ist, sondern für den Bundesschluss.
Richtig, ja.
Dass Jesus auch noch diese Art des Opfers ist, also nochmal eine andere Art des Opfers,
ja,
ein Bundesschlussopfer,
genau,
was wir im Grunde aber auch einfach beim Abendmahl, bei dieser Einsetzung, ja, das,
ja,
Blut des neuen Bundes,
ganz genau,
was zusammenkommt. Also in ihm kommt das alles zusammen sozusagen.
Ja, ja.
Und wird hier so zusammengeschaut. Das ist in Kapitel 9 dann eben auch eben beschrieben, dass er dieses Bundesopfer eben auch gleichzeitig noch ist.
Ja.
Also in 9, Vers 18. Und, also der erste Bund, der durchs Blut gestiftet wurde, das ist dann in 2. Mose 24.
Ja.
Dass es da eben auch noch ein Bundesopfer gibt.
Genau. Also er ist alle Bestandteile des Bundes erfüllt er und erhält er. Ja. Genau. Sehr gut. Okay, dann lass uns noch einmal beten. Unser Herr und Gott, wir loben und preisen dich dafür, dass wir, die wir glauben, wahrhaftig vollen Anteil haben an diesem viel besseren, an dem ewigen, an dem wahrhaftig wirksamen Bund. Aber nicht durch uns, nicht durch unseren Verdienst, sondern Herr, allein, wenn wir auf dich vertrauen und diese Hoffnung festhalten und eben nicht wieder auf uns selbst schauen und auf unsere eigenen Werke. Herr, wir bitten dich, dass du die Warnungen gebrauchst, dass wir es ernst nehmen, dass wir nicht aus den Augen verlieren, was es heißt, zu dir zu gehören und was du alles vollbracht hast und erwirkt hast. Aber hilf uns auch, Herr, dass wir auch nicht in falscher Weise auf unser eigenes Tun schauen oder noch viel weniger darauf vertrauen, sondern Herr, nur sehen alle Liebe und gute Werke als das, was du selbst in uns bewirkst, als Zeichen von der guten Frucht, die kommt aus dem, was du schenkst und dann Segen gibst. O Herr, wir danken dir für dieses kostbare Buch und bei all dem, auch so manchen schwierigen Stellen und für uns etwas noch befremdlichen Welt, so eingebettet auch in diese alttestamentlichen Formen, um herauszustellen, was für eine Herrlichkeit, der neue Bund hat. Hilf uns, dass wir auch darin umso mehr gestärkt werden, umso mehr auf dich schauen, auf dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und so danken wir dir, Herr, für das, was du vollbracht hast, dass du der Bürger eines besseren und ewigen Bundes bist und dass wir als Gemeinde, ja, eine zu dem Bundesvolk des neuen Bundes gehören dürfen und all diese kostbaren Verheißungen, all diese Hoffnung, all diese Segnungen unser nennen dürfen. O Herr, wir preisen dich dafür und loben deinen Namen. Amen.